Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen dritten Sonntag nach Epiphanias steht im Römerbrief des Apostels Paulus. Dieser Brief ist der einzige Brief des Paulus an eine Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat und auch noch nicht persönlich kennt. Nachdem Paulus zu Fuß durch ganz Kleinasien gereist ist und überall christliche Gemeinden gegründet hat, will er nun nach Rom gehen, in das Machtzentrum der damaligen Welt. Und für diese Reise stellt sich Paulus mit dem Römerbrief der römischen Gemeinde vor. Der Römerbrief ist zugleich das theologische Vermächtnis des Paulus und stellt sein größtes Werk dar. Ganz am Anfang dieses Briefes kündigt Paulus seine Reise nach Rom an und anschließend begründet er diesen Plan mit einem theologisch gewichtigen Thema. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 13 bis 17. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bisher daran gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter den Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich auch willens, zu euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Unser Predigttext und auch die Schriftlesung konfrontieren uns mit einem Thema, das heutzutage eigentlich kein Thema mehr zu sein scheint: der Scham. Wann haben Sie sich zuletzt geschämt? Das Fremdschämen, ein noch sehr junges Wort, das erst vor wenigen Jahren entstanden ist, aber sich rasant durchgesetzt hat, das Fremdschämen kennen wir durchaus. Hier schämen wir uns für jemand anderen, zum Beispiel, weil er etwas Peinliches gesagt hat oder getan hat. Aber für uns selbst, sich selbst schämen, diese Erfahrung scheint gar nicht mehr so oft vorzukommen. Zumindest kommt sie kaum noch zur Sprache. Die früher in früheren Zeiten geläufige Ermahnung, schäm dich, hört man nur noch selten. Auch in der Kindererziehung spielt die Scham keine große Rolle mehr. Also liegt die Frage nahe, haben wir die Scham als ein Phänomen überwunden? Das scheint zumindest das Ziel der in den 1960er Jahren eingesetzten gesellschaftlichen und pädagogischen Veränderungen gewesen zu sein, die Scham abzulegen. Man meinte, die Scham sei die Folge einer miefigen, kleinbürgerlichen und prüden Erziehung und sie beraube uns unserer Freiheit und Lebensfreude. An einer Stelle wurde das ganz besonders deutlich, bei der Kleidung. Am Anfang unseres Lebens schämen wir uns nicht dafür, dass wir nackt sind. Irgendwann aber fangen Kinder an, sich ihrer Nacktheit zu schämen, weil sie die Großen, die Erwachsenen, ja stets nur bekleidet sehen. Da liegt die Schlussfolgerung nahe: aus der Bekleidung folgt die Scham. Scham wäre also dann etwas Anerzogenes, etwas Unnatürliches und Einengendes. Und so meinen wir, die Scham überwunden zu haben. Befreit von der prüden Scham nahm die sexuelle Revolution ihren Lauf. Die Überwindung der Scham aber blieb dann im Laufe der Jahrzehnte nicht beschränkt auf den Bereich der Sexualität, sondern sprang über auf alle anderen Lebensbereiche. Nur keine falsche Scham bei der Karriere. Nur keine falsche Scham bei den Finanzen. Schamlos werden Bankhäuser zu Spielcasinos und Handwerker zu Pfuschern. Nur keine falsche Scham in der Politik. Wer nicht bereit ist, Dinge zu versprechen, von denen aber absolut klar ist, dass wir sie gar nicht halten können, wer aber nicht dazu bereit ist, das trotzdem zu versprechen, der wird die Wahl verlieren. Wir nehmen das als etwas ganz Selbstverständliches schon hin. Hat die Überwindung der Scham uns Menschen wirklich glücklicher, natürlicher gemacht, uns geheilt von etwas? Diese Frage hat ihre Berechtigung. Die Befreiung verlief nämlich anders als erhofft. Befreit wurde der Mensch nicht nur von der Prüderie, sondern befreit schien auch sein Triebleben, die Gier nach Befriedigung und Geld. Auf die Bekleidung folgt die Scham. So der Zeitgeist der 1960er Jahre. Gespannt dürfen wir die Bibel nun befragen, was sie zur Scham zu sagen hat. Mit der Bibel haben wir Christen ein Buch, das jedem Zeitgeist, jeder Mode und jedem Trend trotzt. Das, was wir in der Bibel lesen, zeugt von einem anderen Geist als dem Zeitgeist. Als Schriftlesung haben wir die Geschichte von Adam und Eva vom Sündenfall gehört. Und da heißt es, und sie waren beide nackt, der Mensch Adam und seine Frau Eva, und sie schämten sich nicht. Doch auf diese sprichwörtlich paradiesischen Zustände im Garten Eden folgte dann der Sündenfall. Die Folgen sind uns bekannt. Weil Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, werden sie aus dem Garten Eden verbannt. Eine weitere Folge dieses Geschehens ist allerdings weniger bekannt. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Das Feigenblatt wurde sozusagen zur ersten Mode der Menschheitsgeschichte. Die Scham ist hier keine Folge der Bekleidung, sondern umgekehrt, so die Bibel. Die Bekleidung ist eine Folge der Scham. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Die schöne Geschichte von Adam und Eva beschreibt uns, wie der Mensch seine Scham entdeckt und sich daraufhin bekleidet. Die Scham ist also nichts Anerzogenes, nichts Unnatürliches, sondern etwas, was uns Menschen geradezu ausmacht. Und die Entdeckung der Scham macht uns auf etwas aufmerksam. Jeder von uns erlebt sich als einzigartig, als unverwechselbar und verspürt einen qualitativen Unterschied zum Tier. Und genau das macht diesen Unterschied aus. Das Tier kennt keine Scham. Nur wir Menschen vermögen es, uns zu schämen. Die Scham ist eine Erfahrung, die uns als Menschen ausmacht. Und mit der Entdeckung der Scham hängt dann noch etwas anderes zusammen, das aus dem Sündenfall folgt. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Wir wissen, was gut und böse ist. Und in unserem Wissen, was gut und böse ist, zeigt sich unsere ganze Zerrissenheit als Menschen. Der Mensch ist hin und her gerissen zwischen dem Guten und dem Bösen. Wir wissen tatsächlich in der Regel sehr genau, was gut und böse ist. Manchmal vielleicht auch nicht, aber oft genug wissen wir es. Und sind trotzdem auf der anderen Seite bisweilen unseren tierischen und niederen Trieben ausgeliefert. Der Apostel Paulus beschreibt diese unsere menschliche Zerrissenheit im Römerbrief so: Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse, tue ich. Wir sind zerrissen zwischen unserem Wollen und unserem Tun. Zu uns Menschen gehört die Scham, weil dieser Widerspruch zu uns gehört. So oft wir es auch immer wieder versuchen, das, was wir wollen, auch zu tun, gelingt es uns dennoch nicht, diesen Widerspruch dauerhaft zu überwinden, unser Wollen und unser Tun miteinander in Einklang zu bringen. Wie aber können wir davon geheilt werden? Was hilft uns Menschen hier weiter? Einzig und allein die Rechtfertigung, die uns Gott mit seinem Wort trotz allem zukommen lässt. Wir Menschen kommen von uns aus eben nicht weiter. Wir würden zwar so gerne von uns aus im Leben bestehen können, aber können es eben nicht. Wir bedürfen der Hilfe, wir bedürfen der Vergebung und wir bedürfen der Liebe eines anderen, um im Leben zu bestehen. Und dieser Bedürftigkeit schämen wir uns. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Gott begegnet uns mit einer selig machenden Kraft, dem Evangelium, der frohen Botschaft seiner Liebe, mit der er jedem von uns begegnen will. Wir sollten die Scham, die wir als Menschen empfinden, nicht verdrängen, sondern im Gegenteil. Wir sollten sie ernst nehmen, als etwas im Grunde ganz Wunderbares. Denn die Scham schützt unseren eigentlich guten Willen, dem unser Tun zwar oft entgegengesetzt steht, aber sie schützt diesen guten Willen, unser Wissen um das Gute. Sie schützt unsere Zartheit und unsere Verletzlichkeit, unsere Mitmenschlichkeit. Und sie macht uns darauf aufmerksam, dass wir kein Tier sind. Sie macht uns bewusst und lässt uns deutlich spüren, dass wir auf Vergebung und Liebe angewiesen sind. Und erst dann kann der heilsame Prozess beginnen, dass uns diese Liebe und diese Vergebung auch zuteil werden. Wenn uns jemand liebt, dann vermag dieser jemand in uns etwas zu sehen, eben etwas ungemein Liebenswertes, was wir selbst eben nicht in uns sehen. Und genau so ist auch der Blick Gottes auf uns Menschen. Er spricht uns gerecht und sieht in uns etwas, was wir selbst nicht sehen. Er verhilft uns zu etwas, was wir selbst aus uns nicht hervorbringen können. Und dessen dürfen wir uns tatsächlich völlig ungeniert und völlig schamlos freuen, dass uns das zugesagt und geschenkt ist, das Evangelium Gottes, das jedem, der darauf vertraut, eine Kraft im Leben ist, eben eine Kraft Gottes. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der weitaus höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.